Deutschlandfunk, Kultur heute.
Dazu lädt sie Michael Köhler ein. Willkommen zu einer halben Stunde Kulturberichterstattung. Wir wollen jetzt zuerst nicht über Abstandsregeln auf der Bühne und im Parkett sprechen, sondern über ein Jubiläum, nämlich über 100 Jahre Festspiele. Die Salzburger Festspiele feiern in diesem Jahr ihren 100. Geburtstag. Sie waren 1920 Aufbruch in die Moderne, wurden 1938 dann von Hitler und Goebbels kulturpolitisch vereinnahmt. Regisseur und Intendant Max Reinhardt eröffnete am 22. August 1920 mit dem Schauspiel von Hugo von Hofmannsthal, dem Jedermann, die Festspiele. Und das wird bis heute gespielt, zählt zum Zentrum der Festspiele. Künstlerisch und gesellschaftlich ist das für viele seither der Höhepunkt des Festspielsommers. Die Salzburger Nachrichten, die haben jetzt dazu eine Sonderveröffentlichung gemacht und mit der Kulturchefin des Blattes, das ist Hedwig Kainberger, habe ich über die Ursprünge gesprochen und daran erinnert, an den Festspielgedanken, wie er sich im Laufe der Zeit gewandelt hat. Die Idee für eine Salzburger Festspielgemeinde, die wird ja bereits 1917 in Wien entwickelt.
Es gab die Idee sogar schon viel länger als 1917. Und zwar, das geht zurück auf Mitte des 19. Jahrhunderts, als Salzburg sich entdeckt hat als Mozartstadt. Und damals wurde hier das Mozart-Denkmal auf dem heutigen Mozartplatz aufgestellt. Und es gab seither immer wieder sogenannte Musikfeste. Und es kamen auch Wiener Philharmoniker dafür nach Salzburg. Und die Idee hat es immer wieder gegeben. Und es gab auch ein großes Festspielhausprojekt 1890 auf dem Mönchsberg. Das wurde alles nicht realisiert. 1917 ist deshalb wichtig, weil damals sich ein eigener Verein gebildet hat, um ein Festspielhaus zu bauen. Also da gab es die erste Institutionalisierung dieser Idee.
Zu den Salzburger Festspielen gehört der Jedermann. Er ist so berühmt, dass man fast andersherum sagen könnte, zum Jedermann gehören die Festspiele. Von den Türmen der Altstadt und der Festung der Hohen Salzburg reißen dann die Jedermannrufe den reichen, selbstzufriedenen Mann aus seiner Feierlaune und mahnen ihn ans Ende. 1911, im Jahr, als Gustav Mahler stirbt, hat Hofmannsthal das schon geschrieben. Mhm. Meine Frage an Sie, Max Reinhardt, der berühmte Regisseur und Theaterleiter, setzt das dann zwei Jahre nach dem Ersten Weltkrieg 1920 das erste Mal in Szene. In welcher Absicht und mit welcher kulturellen Stoßrichtung tut er das?
Max Reinhardt war ein großer, großer Sucher von neuen Spielstätten. Er hat das auf vielen Orten in der Welt gemacht, in Europa, auch in Amerika. Und der Jedermann ist ganz pragmatisch entstanden. Es gab kein Haus, in dem man spielen konnte. Und so ging er auf den Platz hinaus. Und er hat, so viel ich weiß, den Jedermann auch nicht gespielt, um damit jetzt die großen Reinhardt-Festspiele zu beginnen. Sondern er wusste, er war involviert in die Pläne für Salzburger Festspiele, die ja ursprünglich Mozart-Festspiele sein sollten, war in die seit 1917, 1918 involviert und hat gesagt, spielen wir doch einfach einmal Jedermann.
Das ist jetzt 100 Jahre her. Und wenn wir uns versuchen, zurück zu katapultieren in die 10er, 20er Jahre des vergangenen Jahrhunderts, dann muss das doch ein ja antimodernes Stück, ein Moritatenstück, ein Mysterienstück sein, ein Stück der Moderne am Anfang des 20. Jahrhunderts in einer Zeit des Katholizismus und des Konformismus, die aber kosmopolitisch gedacht wird.
Ja, selbstverständlich. Also kosmopolitisch gedacht war es von Anfang an und ich glaube, kein einziger wollte antimodern oder unmodern sein. Zum Beispiel der Jedermann war in den Anfängen also eine radikale Neuerung. Es wurden die Kirchenglocken verwendet als Theatersignal, fast als Requisite. Es wurde der Domplatz, der ja eigentlich auch ein Kirchenplatz ist, verwendet fürs Theaterspiel. Die Schauspieler traten aus der Kirche auf und traten in sie ab. Das war unglaublich modern und ein Bruch mit allem, was im Katholischen heilig und üblich war.
Eben, man wollte sich ja von der gängigen Mode des Naturalismus absetzen, antinaturalistisch sein, deklamatorisch, ein bisschen altertümlich, trotzdem modern und auch durchaus sinnlich. Das Ganze, wir müssen uns nochmal klar machen, findet in Salzburg statt und nicht in Wien oder in Rom. Also auch ein Stück weit, helfen Sie mir, wenn ich falsch liege, antimetropolitan, ein Stück?
Sicher, sicher. Das war auch damals eine Bewegung, das gibt es in vielen Künstlergruppen, auch die sagen, sie gehen aus der Metropole aufs Land oder in die Provinz hinaus. Das war sehr wichtig. Max Reinhardt war ja auch einer, der von Berlin weg auch nach Salzburg gegangen ist.
Wir haben viel jetzt über das zentrale Werk des Jedermanns gesprochen, so als Nukleus. Stand von Anfang an fest, das auszuweiten in den Stadtraum, in die bildende Kunst, in die darstellende Kunst, oder hat sich das erst mit den Jahren entwickelt?
Na, es stand von Anfang an fest, dass die Mozart spielen wollen. Die wollten ein Mozart-Festspiel machen und die Protagonisten dieses Mozart-Festspiels haben gesagt, da gibt es auch Briefe, wo man das nachlesen kann, jetzt spielt der Reinhardt Theater, wir müssen endlich Oper spielen. Hatten kein Festspielhaus und gingen dann damit mit der Oper in das damalige Stadttheater. Die haben sich gegenseitig, also diese Schauspielflanke und die Mozartflanke, haben sich gegenseitig unglaublich stimuliert. Max Reinhardt war da viel pragmatischere und hat viel schneller was auf die Bühne gebracht. Und damit entstand diese fantastische Mischung der Salzburger Festspiele. Wir warten nicht auf ein fertiges Konzept, wir warten nicht auf ein Haus, wir spielen einfach, wo es geht. Der Traum vom Festspielhaus, der von Anfang an da gewesen ist, ist eigentlich noch nie umgesetzt worden. Und es gab, weil Sie gesagt haben, diese Antrimetropole, es gab diese Sehnsucht, das Haus im Grünen, im Draußen, auf der Wiese, das ist nie zustande gekommen. Es war immer ein Provisorium, das auch dann hier in der Stadt ein Provisorium gewesen ist. Und daraus entstand der Festspielbezirk.
Was war im Moment des sogenannten Anschlusses 1938, Heim ins Reich? Sind die Salzburger Festspiele quasi für urdeutsch erklärt worden von den Nazis?
Ja, sofort. Sofort für deutsch erklärt worden. Und zwar sollten sie das Pendant werden zu Bayreuth. Bayreuth, die Wagner-Festspiele, Salzburg, die deutschen Mozart-Festspiele. Und es wurde sofort, hat sich Goebbels persönlich dafür verantwortlich gefühlt. Es wurden noch im Jahr 1938 Festspiele abgehalten, ohne Reinhardt, ohne seine Faustinszenierung, ohne seinen Jedermann, aber mit den besten und wichtigsten Künstlern, die das Dritte Reich aufbringen konnte. Goebbels selber hat sich darum gekümmert. Hitler ist nach Salzburg gekommen. Es sollte wieder ein neues Festspielhaus auf dem Kapuzinerberg, der Imberg genannt wurde, gebaut werden. Also das war, Salzburg war für die Nationalsozialisten ab März sofort ein ganz, ganz großes Prestigeprojekt.
Der Widerspruch, Frau Keimberger, der Widerspruch von Schauspiel und Festpublikum ist ja schon früh jemand aufgefallen. Sie ahnen, worauf ich hinaus will. Der berühmte Kabarettist, Schauspieler, Komiker Helmut Qualtinger hat schon, wenn ich es richtig weiß, schon Ende der 50er Jahre seinen berühmten Jedermann-Kollapso gesungen und gedichtet. Also erst die Bekehrung und die hohe Kunst und dann das Besäufnis, wenn ich so salopp sagen darf. Geh mal bis er sterben, heißt es, glaube ich, im Text, richtig?
Ja, ja. Dieser Widerspruch war von Anfang an, wenn Sie auf den Jedermann replizieren. Der Jedermann, der erste Jedermann in der Stadt war, kann man fast sagen, ein Fremdkörper. Da kamen auch Leute, die angereist sind. Da sind natürlich die Salzburger hingegangen. Aber diesen gleichen Widerspruch hatten sie ganz drastisch in den 30er Jahren. Das war die Haute Volée war hier, die berühmtesten Leute. Marlene Dietrich ist gekommen, Toscanini hat dirigiert, Furtwängler ist von Deutschland gekommen. Also es kamen immer Künstler von außen. Der Reinhardt in seinem ganzen Gehabe war und in seiner Lebensweise war überhaupt nicht bescheiden und asketisch. Diesen Widerspruch hat es immer gegeben und mit dem wird sich jedes Festspiel und jede Kunst immer auseinandersetzen. Die geht um die unlösbaren Fragen. Und dazu gehört natürlich auch das, dass man sagt, wir reden hier vom Sterben und gehen nachher essen und feiern. Das ist der ganze Kern eines Festes und eines mythologisch gut positionierten Festes.
Komm, geh mal, bis er sterben. Hedwig Keinberger, Kulturredakteurin der Salzburger Nachrichten zu 100 Jahre Salzburger Festspiele. Und wir bleiben der Bühne verbunden. Irgendwie ist Theater ja immer auch Performance. Durchgeführtes, durchgeformtes, happeningartiges Auftreten. Mal mehr, mal weniger. Es nimmt den Zuschauer mit, mehr oder weniger. In unserer Serie Endlich mal erklärt, da geht es jetzt um dieses Mehr, nämlich das sogenannte Mitmachtheater.
Endlich mal erklärt.
Sich in die erste Reihe im Theater zu setzen, verlangt ein bisschen Mut. Es soll ja Zuschauer geben, die sich schon deswegen im Theater nicht in die erste Reihe setzen, weil sie Angst haben, dass dann entweder das Blut spritzt oder vielleicht auch anderes. Die Flecken sind das eine, mögliche Aufforderungen, ins Spielgeschehen einbezogen zu werden, die sind das riskant andere. Schlimmstenfalls wird der Zuschauer dann auch noch auf die Bühne gebeten und muss, kann, darf auch noch mitspielen. Ist Mitmachtheater eigentlich immer noch so peinlich? Unsere Theaterkritikerin Christiane Enkeler fragt das und kann diese Angst vor Peinlichkeiten durchaus verstehen. Zugleich weiß sie aber auch, das partizipative Theater zu schätzen. So heißt das nämlich heute.
Ja, meine Damen und Herren, dies ist die Relevanzshow und sie ist jetzt nicht mehr zu stoppen.
Oh ja, das ist peinlich. Es ist 2007 und auf der Bühne puscheln sich 7 Damen und ein Quotenmann, die Gruppe Shishi Pop, durch eine Bühnenrevue mit dem Titel Relevanzshow. Mit Federboas und Brustwarzen, Abklebetroddeln vor einem Publikum, das teilweise auf der Bühne hinter Tiermasken in Reihe tanzen soll. Ich für meinen Teil versinke tief im Theaterstuhl und bekomme später einen Riesenschreck, als ich über eine der nächsten Produktionen von Shishi Pop berichten soll. Oh mein Gott, eine viel kleinere Inszenierung mit viel weniger Möglichkeiten, sich zu verstecken. Unter dem Titel Familienalbum sitzen sich die Zuschauer, die alle gleichzeitig auch mitspielen, im Kreis gegenüber. Meine Flucht nach vorn ist ein Interview zur Premiere mit der offengestellten Frage, was Shishi Pop überhaupt macht.
Wir machen Performance-Theater in einer Art und Weise, dass wir ein Szenario entwickeln, was wir dann mit den Zuschauern zusammen durchleben. Also wir sehen das selbst als eine Teststrecke, wo man sich selbst kennenlernt und bestimmte Verhaltensweisen ausprobiert, Entscheidungen trifft, sich neue Regeln überlegt oder wir überlegen uns Regeln und dann probieren wir sozusagen mit den Zuschauern gemeinsam aus, wie wir uns in diesem Szenario verhalten können.
Wir machen keine Theaterfiktion, sondern wir versuchen, die Gemeinschaft im Theatersaal 1:1 zu nehmen. Als Gemeinschaft sich gegenseitig anerkennen zu lassen. Das Publikum ist immer sichtbar, ist immer in dieses Szenario integriert und spielt darin eine Rolle.
Ach so. Nach der Phase des standesbewussten bürgerlichen Theaters bis ins 19. Jahrhundert, in dem zurückhaltend im Dunkeln mitgefühlt wurde, wie das Bürgertum auf der Bühne sich mit dem Adel verhakte, dabei immerhin bürgerliche Schicksale auf die Bühne kamen, ist es eine bedeutende Entwicklung, wenn nun das Publikum selbst, heute deutlich bunter, das Geschehen auf der Bühne mitbestimmen soll. Wie demokratisch dieses Mitmachen sein kann, zeigt sich in vielen Stadtteilprojekten, bei denen Bürger mitspielen, vorher mitproben und Inhalte aus ihrem Leben einbringen. Und darin, dass die Kulturstiftung des Bundes schon vor rund 10 Jahren dieses partizipative, also teilhabende Theater gezielt gefördert hat. Kritische Stimmen sagen, diese Teilhabe sei vor allem symbolisch oder am Ende stehe doch die große Harmonie oder verfestigten sich Klischees. Die heutigen Produktionen sind sehr entspannt. Meistens verlässt man die Produktion und sieht die Welt mit anderen Augen. Das kann man als die eigentliche Aufgabe von Kultur und Theater sehen. Es gibt zig verschiedene Wege, wie Theatergruppen Teilhabe verwirklichen.
Es geht heute um Statistik. Für die heutige Bühne wurde eine Stichprobe von 100 Personen gezogen. Diese Stichprobe vertritt Wien. Also jeder von diesen 100 Leuten steht für 17.000 Menschen.
Man wollte den ZuschauerInnen keine Illusion mehr vorsetzen, sondern die Menschen von draußen sollten mit ihren Erfahrungen eine Rolle spielen. So schickt die Gruppe Rimini-Protokoll sogenannte Experten des Alltags zu bestimmten Themen auf die Bühne. Und Hofmann und Lindholm setzen Komplizen ein, die von Aktionen jenseits der Bühne berichten, bei denen unklar ist, ob sie jemals durchgeführt haben. Alle bisher genannten Gruppen stammen aus dem Gießener Institut für angewandte Theaterwissenschaft. Hinter ihren Konzepten steht ein kritisches, reflektierendes, forschendes Denken und alle können sehr poetisch daherkommen. Gleichzeitig entwickelte sich ein hochillusorisches Theater, das trotzdem ganz anders war als alles, was man bis dahin kannte. Das dänisch-österreichische Duo Signa entwirft bis ins Kleinste ausgearbeitete begehbare Installationen von Welten, von denen man als Zuschauerin geradezu eingesogen wird, die ebenfalls die Kraft haben, den Blick zu verändern. Virtuelle Realität zum Anfassen. Auf alle diese Entwicklungen setzt inzwischen die nächste Generation noch eins drauf.
Die Einreisebedingungen für die Lyrische Republik waren bereits im Laufe des letzten Jahres sukzessive erschwert worden. Wer künftig in der Lyrischen Republik ein Visum beantragen oder einen Asylantrag stellen möchte, muss entweder besondere Voraussetzungen erfüllen oder einen besonderen Grund vorweisen.
Gruppen wie Machina X sind fit in den Dramaturgien von Computerspielen und nutzen sie für Inszenierungen, bei denen das Publikum versuchen muss, den Raum zu verlassen, wie ein Escape Room. Oder die großen Themen werden verhandelt und wir fragen uns im Spiel, ob wir einen Wahlbetrug decken sollten. Die Grenzen verschwimmen zwischen Theater, Gaming und Verhandlung.
Der Tisch ist euer Spielbrett, die Knöpfe und Hörer eure Karten. Und ihr seid die Spielerinnen und Spieler.
Die Konferenz der wesentlichen Dinge von Pulk Fiktion, rund 10 Jahre nach Shishi Pop. Die Themen Relevanz und Familie. Alle sitzen im Kreis, bekommen Anweisungen und können abstimmen. Kinder gehören zur Runde und verhandeln die Regeln mit. Das Mitmachtheater von früher gibt es so nicht mehr. Es geht ums Gestalten. Es geht im Kleinen um die wichtigen Dinge. Wir sollen alle mitentscheiden. Und das kann verdammt poetisch sein.
Sagt Christiane Enkeler übers Mitmachtheater. Ab 1925, da schrieb der Literaturwissenschaftler, Philosoph und Übersetzer Walter Benjamin seine Eindrücke über europäische Städte nieder. Er sagt unter anderem, der Blick in der Stadt, der ist nicht mehr horizontal, geht ins Weite, sondern ist vertikal. Es fängt mit dem Zeitungslesen im Café an, geht über Reklamewände und reicht bis zum Flanieren durch die Straßen von Paris, Berlin, Marseille, Moskau. Der Kopf fällt in den Nacken. Das Nächste, das zu unseren Füßen liegt, sehen wir kaum. Mit der Architekturhistorikerin und Baukulturvermittlerin Turit Fröbe habe ich darüber in unserer Serie Nah und Fern gesprochen. Sie hat viel über Bausünden publiziert, betreibt aber auch eine Stadtdenkerei. Also, welche Architektur steht uns nahe? Zuerst habe ich Turit Fröbe gefragt, was verstehen Sie zunächst unter Alltagsarchitektur?
Das, was uns so im Alltag umgibt, was wir eigentlich nicht wahrnehmen, wo wir nicht mehr darauf achten, weil es so selbstverständlich ist oder so uns banal erscheint, weil wir es jeden Tag vor der Nase haben im Prinzip. Auch die Architektur gegenüber, das Haus gegenüber, der Straßenzug, das Straßengrün. Die wenigsten von uns werden in der Lage sein, behaupte ich, die eigene Fassade des Hauses zu beschreiben, in dem wir wohnen. Also diese Alltagsblindheit, man spricht ja von Alltagsblindheit, die tritt in den Alltagsräumen so richtig zutage. Wir sind unheimlich gut, wenn wir im Urlaub sind, auf Reisen sind wir wahnsinnig gute Wahrnehmer, weil wir bei allem Neuen, was wir sehen, sehr aufmerksam sind.
Frau Fröbe, wann ist Architektur einladend oder wann erzeugt sie so etwas wie, ich nenne das mal, furchtlose Nähe? Wir sind ja ständig in unseren normalen Lebensbiografien in irgendwelchen Bauten. Das fängt an mit Kindertagesstätten, geht über Schulen, geht über Ämter, Versicherungsbauten oder Büros oder ähnliche Dinge. Die sind oft, wir merken das gar nicht, sogar optisch oder auch akustisch abweisend. Ja? Sie sind gar nicht so einladend, aber wir suchen sie auf. Wann erzeugen die sowas wie eine furchtlose Nähe, dass wir gerne reingehen?
Das wird gerne dadurch erzeugt, zum Beispiel, dass ebenerdig gebaut wird, dass die Eingänge nicht über große, wuchtige, monumentale Freitreppen erreichbar sind, sondern ebenerdig, also dass sie niedrigschwellig schon aussehen zum Beispiel. Oder helle, freundliche Gestaltungen natürlich, wahrscheinlich große Fenster. Ich vermute, dass Sie darauf hinaus wollen, dass klassische, monumentale Sandsteinfassaden mit einer klassischen Gliederung eher einschüchternd wirken. Ist das so?
Ja, Sie ahnen, ohne dass wir das verabredet haben. Ich erinnere mich nämlich an einen Architekturstreit, an den Sie sich auch erinnern, aus dem letzten Sommer war der, als es um den Walter-Benjamin-Platz ging in Berlin mit seinen Leibniz-Kolonnaden und man dem Architekten Hans Kohlhoff dann vorwarf, das war im Folge eines Themenheftes der Zeitung Arch Plus über rechte Räume in europäischen Metropolen. Wer so baut, das sei ja irgendwie postfaschistisch. Wann werden solche Räume, also wir schätzen jetzt zum Beispiel Padua oder sowas, die öffentlichen Plätze mit großen Brunnenanlagen, die sind einladend, die sind erzeugen Verweildauer und ähnliches. Und dann gibt es andere, die sind eher abweisend. Ne?
Der Walter-Benjamin-Platz ist ein sehr gutes Beispiel. Der ist hier in meiner unmittelbaren Nachbarschaft. Also ich habe es jahrelang als Strafe also empfunden, da fast täglich dran vorbeigehen zu müssen. Was mich an diesem Platz tatsächlich so ärgert, ist, der ist lebendig, aber er ist nur lebendig, weil die beiden Schmalseiten offen sind und da die farbige, sehr liebevoll gemachte Gründerzeitarchitektur, Spätgründerzeitarchitektur, so der Reformarchitektur hereinspielt. Und dadurch bezieht dieser Platz seine Lebendigkeit. Ansonsten ist der, unser Dozent Elmar Altwasser damals in Marburg hätte gesagt, ein gekacheltes Klo.
Mich würde interessieren, wie Sie die gegenwärtige Rekonstruktion von Stadtbildern beurteilen. Ich denke an die Frankfurter Altstadtdiskussion, die dann so ein bisschen Puppenstubencharakter kriegte. Ich denke an die Hohenzollernschloss-Diskussion und ähnliches, was ja auch Versuche sind, so etwas wie eine verlorene Geschichte oder eine eigene Herkunft zu rekonstruieren, um unser Thema von Nähe und Ferne noch mal ein bisschen stark zu machen. Also kann das gelingen, Ferne auf so eine Weise sich anzuverwandeln?
Ich empfinde es persönlich als riesengroße Katastrophe, als Bankrotterklärung, diese Rekonstruktionsversuche. Oder es würden ja inzwischen am liebsten fast alle Städte mehr oder weniger gern auf Rekonstruktion setzen oder auf so eine Pseudo-Rekonstruktion. Also auch ganz modern sind ja auch gerade diese neohistoristischen Baustile. Mich ärgert das, weil es nicht mehr vorangeht. Der Architektur wird nichts mehr zugetraut. Also wird die Entwicklungschance eigentlich genommen. Die Alltagsarchitektur ist insgesamt unter die Räder gekommen. Also ich würde mir wünschen, dass wir zu einer sehr viel qualitativ hochwertigeren Alltagsarchitektur kommen würden. Also ich bin ja Architekturhistorikerin und Urbanistin und arbeite ganz stark in der baukulturellen Bildung und versuche insgesamt ein besseres Verständnis für Baukultur und Architektur überhaupt in die Gesellschaft zu bringen, weil Architektur wirklich ein Schattendasein im öffentlichen Bewusstsein darstellt. Und das, finde ich, kann eigentlich nicht angehen, weil sie so wichtig ist. Wir bewegen uns rund um die Uhr in Architektur oder im gebauten Raum und sie beeinflusst unser Wohlergehen so massiv. Deshalb finde ich es absolut notwendig, dass jede Bürgerin, jeder Bürger, jedes Kind schon von vornherein lernt, Architektur wahrzunehmen und ein Gefühl dafür zu entwickeln. Dafür kämpfe ich. Und ich setze deswegen an der Alltagsarchitektur an, weil in der Alltagsarchitektur auch Schätze zu entdecken sind. Es ist ja nicht alles schlecht. In der Regel wird ja gerade in Deutschland wahnsinnig viel gemeckert. Die Leute sind unheimlich negativ. Und vom Gefühl her sind die Städte alle hässlich, wenn man die Leute fragt. Und wenn man aber genau hinsieht, dann findet man unglaubliche verborgene Schönheiten, die nicht klassisch schön sind, die man nicht erwarten würde. Und darum geht es mir, diese Schönheiten vor der eigenen Haustür zu entdecken. Ich vertrete auch die These, dass eine der wichtigsten Aufgaben der Baukulturvermittlung darin besteht, den Bürgerinnen und Bürgern also dabei zu helfen, mit dem fertig zu werden, was schon da ist. Auch wenn das oft sperrig ist oder auf den ersten Blick hässlich erscheint. Das ist mein Ansatz. Deshalb gehe ich immer wieder auf diese Alltagsarchitektur, auf das, was schon da ist. Mir geht es gar nicht so sehr darum zu sagen, wir müssen das jetzt alles abreißen und eine gute Alltagsarchitektur hinsetzen, sondern ich versuche, das, was da ist, positiv zu betrachten oder überhaupt eine Verbindung herzustellen.
Sagt Turid Fröbe über Alltagsarchitektur in unserer Serie Nah und Fern. Er war nicht der erste Werbegrafiker oder Werbefilmer, der die Malerei oder den Kinofilm mit neuen Impulsen aufmischte. In den 70er Jahren zählte der britische Filmregisseur Alan Parker dazu. 1944 im Londoner Stadtteil Islington geboren, waren ihm einfache Verhältnisse vertraut. In Bugsy Malone von 1976 etwa, da tauchen Gangster auf, die ziemlich gut gekleidet waren und gut aussahen. 1980 dann Fame, das rasch zum Musical wurde und den rücksichtslosen Weg in der Ausbildung junger Tänzer, Schauspieler und Musiker an einer Akademie auf dem Weg zum künstlerischen Erfolg zeigt. Musikfilme tauchten immer wieder bei ihm auf. Für Pink Floyd etwa bereitete er The Wall fürs Kino auf. Und auch zu seinen Werken zählt Evita mit Pop-Ikone Madonna in der Hauptrolle. Am Ende wurde sein Weg gekrönt, als er zum Chairman des British Film Institutes wurde und den Rittertitel Sir erhielt. Gestern ist Alan Parker im Alter von 76 Jahren gestorben. Hören Sie Thomas Spickhofen.
Alan Parker war Regisseur für so berühmte Filme wie Fame und The Commitments. Bei Alan Parker drehte es sich meistens um Musik. Er führte zum Beispiel auch Regie bei The Wall, dem Film nach dem legendären Pink Floyd-Album mit Bob Geldof in der Hauptrolle, und bei Evita mit Madonna. Don't cry for me, Argentina. The truth is, I never left you. Alan Parker stammt aus einer Arbeiterfamilie im Londoner Stadtteil Islington. In London wächst er auch auf, hier wird er geprägt und auch wenn er später viele Jahre in Los Angeles verbringt, findet er immer wieder zurück in seine Heimatstadt. London ist einfach toll, sagt er einmal, bis heute.
It is the most vital city in the world. Of course I'm biased because I'm absolutely a Londoner.
Ich bin dann natürlich vorbelastet, denn ich bin absolut ein Londoner, aber es ist wirklich eine so sagenhafte Stadt für jede Art von Kunst.
All areas of the art.
Nach der Schulzeit geht Alan Parker in die Werbung, schreibt Essays, macht sich einen Namen als Werbetexter, geht zum Fernsehen und schließlich zum Film, um endlich Geschichten zu erzählen. Das war es, was ich immer wollte, sagt Parker.
You know, when I go to film schools and I talk to young filmmakers and I always say,
ich gehe manchmal in Filmschulen und spreche da mit jungen Filmemachern. Denen sage ich immer, vergesst diese ganze bombastische Technik, von der alle so besessen sind. Am Ende geht es um die Geschichte. Ihr müsst etwas zu sagen haben. Wenn ihr das nicht habt, dann solltet ihr keine Filme machen.
If you haven't got something to say, I don't think you should be a filmmaker.
Nur 14 Kinofilme umfasst das Gesamtwerk von Alan Parker, aber die werden mit Preisen überhäuft, unter anderem mit 10 Golden Globes und 10 Oscars. Zweimal ist der gebürtige Londoner auch selbst als Regisseur für den Oscar nominiert, für das Drogen- und Gefängnisdrama Midnight Express und für Mississippi Burning, in dem es um die Ermordung von 3 Bürgerrechtsaktivisten in den 60er Jahren geht.
I am sick and tired of going to the funerals of black men who have been murdered by white men.
Seinen letzten Film dreht Parker 2003, Das Leben des David Gale. Dann erklärt er seinen Rücktritt von der Regie, es wird ihm zu anstrengend. Lange Zeit engagiert er sich in der britischen Filmindustrie, wird dafür sogar zum Ritter geschlagen. Aber in Erinnerung bleiben wird Alan Parker vor allem für sein filmisches Werk.
Some have been liked by people, some have been successful, some haven't. But
manche Filme haben die Leute gemocht, manche waren erfolgreich, manche nicht. Aber ich bin stolz auf alle 14 Filme, mir ist kein einziger peinlich. Sie sind alle aus einem guten Grund entstanden. Insofern bin ich ein bisschen stolz auf das, was ich gemacht habe.
In that regard, I'm kind of proud of the work I've done.
Alan Parker verstarb nach Angaben der Familie am Freitagmorgen nach einer längeren Krankheit. Er wurde 76 Jahre alt.
Thomas Spickhofen war das. Und in den Kulturmeldungen mit Susanne Lowick geht es zunächst nochmal um die Stiftung Preußischer Kulturbesitz.
Und die sollte ja laut Wissenschaftsrat dringend umstrukturiert werden, genauer in 4 Sparten aufgeteilt oder drastischer gesagt zerschlagen werden. Aber genau diese Änderung hält der Berliner Staats- und Verwaltungsrechtler Ulrich Battes für falsch. Wenn ich 4 neue Institutionen gründe, kostet das eine Unmenge mehr, sagte er der Berliner Morgenpost. Er schlägt stattdessen vor, bei dem jetzigen Stiftungsmodell zu bleiben und die innere Organisation zu verbessern. Dafür müsse zunächst ein richtiges Kulturministerium des Bundes geschaffen werden. Das sei ein längst überfälliger Schritt und verfassungsrechtliche Normalität. Kulturstaatsministerin Grütters nehme nach außen hin ganz eindeutig die Funktion einer amtierenden Ministerin wahr, aber sie sei es nicht, so Battes. 2018 stürzte in der italienischen Stadt Genua eine Brücke ein. Bei dem Unglück starben 43 Menschen. Am Abend wurde im Opernhaus in Genua im Gedenken an die Toten eines der letzten Werke des italienischen Komponisten Ennio Morricone uraufgeführt. Anlässlich der Einweihung des Brückenneubaus, die für Montag in der ligurischen Hafenstadt geplant ist, hatte der Filmkomponist das Stück noch kurz vor seinem Tod geschaffen. Es soll an die Verstorbenen und das Leid ihrer Familien erinnern. Die Uraufführung des Werks mit dem Titel Tante Pietri a ricordare, viele Steine zum Erinnern, im Theater Carlo Felice, ist von viel Beifall begleitet worden, schreibt die italienische Nachrichtenagentur ANSA. Der Sohn der Kinokomponistenlegende, der Musiker Andrea Morricone, dirigierte. Der Brückenneubau, der am kommenden Montag dann eingeweiht wird, wurde vom italienischen Stararchitekten Renzo Piano entworfen. Und der Streit zwischen den Vereinigten Staaten und China geht in eine weitere Runde. Heute hat US-Präsident Donald Trump damit gedroht, die vor allem bei Jugendlichen besonders beliebte Videoplattform TikTok verbieten zu lassen. Wir verbannen sie aus den USA, sagte er an Bord seines Dienstflugzeuges Air Force One. Damit droht der Plattform die Abspaltung vom chinesischen Mutterkonzern. TikTok ist schon seit längerem wegen Sicherheitsbedenken im Visier der amerikanischen Behörden. Die Angst, die persönlichen Daten der Nutzer könnten unter anderem beim chinesischen Geheimdienst landen, ist groß. TikTok ist aber auch die Plattform, auf der K-Pop-Fans zum Boykott einer Trump-Wahlveranstaltung aufgerufen haben und auf der die Komikerin Sarah Cooper mit einer sehr speziellen Trump-Parodie Erfolge feiert.
Die Kulturmeldungen waren das mit Susanne Lurwig. Nach uns die Nachrichten, dann die Informationen am Abend. Ein Thema doch die Warnung vor steigenden Corona-Zahlen und auch die Corona-Demonstration in Berlin. Einen guten Abend wünscht Michael Köhler.